Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
An alle Kranken, die jetzt zusehen, diese Predigt ist nicht nur für euch. Es war 2017, als ich in die Prudential Center Mall in Boston hineinging und eine sehr seltsame Maschine dort vorfand. Ich wollte gehen, um einen biblischen Vortrag anzuhören, und da musste ich durch diese Mall hindurch. Und da war so ein Ding, und als ich mir das ansah, genauer dachte ich, das muss ich doch einmal ausprobieren. Und zwar handelt es sich um einen Automaten, der nennt sich Short Story Dispenser. Da gibt es drei Knöpfe, 1, 3, 5, ob man 1 Minute, 3 oder 5 Minuten Zeit hat. Und wenn man draufdrückt, dann kommt da eine Geschichte raus. Ihr seht schon, ich bin da zweimal dran vorbeigegangen. Die eine Geschichte soll man in 1 Minute lesen können und für die andere braucht man etwas länger. Ich fand das eine geniale Idee. Ich weiß nicht, diese Maschinen gibt's in Frankreich, gibt's in Hongkong, gibt's in den USA. Falls ihr jemals an einer vorbeikommt, drückt drauf. Ich wünschte, sie hätte biblische Kurzgeschichten drin. Und weil ich damals 2 Geschichten ausgedruckt habe, dachte ich mir, wir werden heute einfach 2 biblische Kurzgeschichten miteinander hören, erleben, neu sehen, mit frischen Augen betrachten. Seid ihr bereit? Geschichte Nummer 1. Der Teich der Heilung befindet sich gleich hinter dem Schaftor. Das war eine Gegend, bei der die Leute die Opfertiere brachten. Schafe und andere Sachen, die wurden frisch gewaschen. Es roch richtig nach frischer Wolle, als man durch dieses Tor hindurchkam. Und gleich dahinter, nur wenige Meter weiter, befand sich dieser Doppelteich. Aber der Geruch, wenn man zum Teich kam, der war ein etwas anderer. Es riecht nach Krankheit. Wisst ihr, wie Krankheit riecht? Da hat es diesen säuerlichen Geruch in der Luft. Es ist ein bisschen so, irgendwas stimmt hier nicht. Unzählige Gerüche am Doppelteich Bethesda. Natürlich wurde dort auch Fleisch gebraten, Brot gebacken. Die Leute mussten ja von irgendetwas leben. Umrahmt wurden all diese Düfte von der knackigen Frische eines Sabbatmorgens, so wie heute. Das Wasser dieses Teichs ist bis zu 13 Meter tief. Der Teich selber ist ganz schön groß. Wenn man sich das anschaut, ist er nicht weit weg vom Tempel, den ihr hier links seht in diesem Modell. Und da, wo diese 2 fast rechteckigen, etwas rötlich mit dem Dach besehenen Gebäude sind, das ist der Teich von Bethesda. Etwas näher sieht das so aus, und ihr könnt noch dieses Wasser sehen. Sieht aus wie ein bisschen eine grüne Lauge hier, wenn man genauer hinschaut, eher braun wie ein Milchkaffee. An diesem Morgen malt die orangefarbene Sonne wahrscheinlich so Tigerstreifen an all die Säulen hin, die da reflektiert werden von dem Wasser. Und es spiegelt sich. In der Mitte des Teiches befindet sich so eine Säulenreihe, Halle, die da diese 2 Teiche trennt. Das Ganze ist so groß wie ein Fußballfeld. Warum heißt dieser Ort Bethesda? Nun, Bethesda meint natürlich Haus der Gnade. Hier seht ihr übrigens, wie das heute aussieht. Und da vorne kann man direkt runterschauen in das 1. Jahrhundert. Das ist der südliche Pool des Teichs Bethesda, den ihr da unten seht. Und so sieht es heute aus. Die einzige Stelle in Jerusalem, auf der ihr auf der Ebene derzeit laufen könnt, von der diese Geschichte handelt. Wer hat diesem Ort den Namen gegeben? Denn die Kranken finden im Haus der Gnade, so heißt Bethesda, keine Gnade. Jede Halle ist mit kranken Menschen übersät. Ältere, junge, noch ältere, kranke Menschen, die alle darauf warten, dass etwas passiert. Manche liegen allein auf ihren Matten, manche sind umgeben von Familienangehörigen oder Freunden, die sie an diesem Sabbatmorgen besuchen. Die Idee ist, dass die Bewegung des Wassers die Präsenz eines Engels andeuten würde. Wenn sich Wasser bewegt, wirst du gesund. Viele der Invaliden glaubten das und deswegen sind sie jetzt hier und warten. Ist Heilung eingetreten? Ich weiß es nicht, ich habe es selber nie erlebt. Aber ich weiß, dass viele kamen, um es auszuprobieren. Es war ein erbarmungsloser Konkurrenzkampf. Wenn sich das Wasser bewegte, stürzten sich diese Menschen nach vorn. Jeder wollte zuerst im Wasser sein. Dabei überrannten sie Männer, Frauen und Kinder, die schwächer waren als sie, und trampelten sie zu Boden. Viele kamen nicht einmal in die Nähe des Teiches. Andere, die noch nicht erreicht hatten, starben am Rand. Wow. Stell dir ein Schlachtfeld vor, das mit Verwundeten übersät ist, und du siehst Bethesda. Stell dir ein überfülltes, unterbesetztes Pflegeheim vor, ohne Matratzen, ohne Desinfektionsmittel, und du wirst sehen, was die Menschen sahen, als sie am Teich Bethesda vorbeikamen. Und was hörten sie, als sie vorbeikamen? Ein unendliches Echo des Stöhnens. Was sahen sie, wenn sie geschaut hätten? Ein Feld gesichtsloser Menschen. Und was taten sie, als sie vorbeikamen? Wahrscheinlich weitergehen. Sie ignorierten diesen Platz. Man hat ein gewisses Unbehagen. Was soll ich dort? Warum soll ich da überhaupt hingehen? Da sind schon andere da. Aber nicht so Jesus. Die Menschen brauchen ihn. Also ist er da. Er war groß. Größer als alle anderen am Schaftor. Auf jeden Fall war er größer als die ausgemergelten, verbeulten, verknickten Körper derer, die da an dem Teich Bethesda in der Reihe aufgereiht lagen. Aus seinem Gesicht sprach Entschlossenheit und Mitleid. Wie er sich seinen Weg bahnt inmitten der Leidenden. Woran denkt er? Was tut er, wenn eine infizierte Hand ihn antastet oder um Almosen bittet? Wenn ein blindes Kind ihm über den Weg stolpert, hilft er ihm kurz auf? Was tut er, wenn er die runzlige Hand des Alten sieht, der hofft, dass er ein Stück Brot fürs Leben hineinlegt? Ihr Lieben, ob die Wasserstelle Bethesda oder Bogenhofen heißt, wie fühlt Gott, wenn Menschen verletzt sind? Er hätte nicht hierher kommen müssen. Oh, sicherlich gibt es in Jerusalem genug andere Menschenmassen, wo er untertauchen könnte. Es gibt genug angenehmere Möglichkeiten, seine Zeit zu verbringen. Hey, es war ein Fest. Es war ein großartiges Fest. Die Menschen sind zum Tempel gegangen, um dort Gott zu begegnen. Dabei war Gott unterwegs bei den Kranken. 390 Meter weiter nördlich vom Tempel befand er sich auf einer Mission. Sie dachten, sie würden Gott im Tempel finden, aber Gott ist dort, wo er gebraucht wird. Sie wissen nicht, dass Gott langsam und vorsichtig zwischen den Bettlern und Blinden hindurchgeht. Sie wissen nicht, dass der starke junge Zimmermann, der die Landschaft des Schmerzens aufsucht, der ist, den Sie suchen. An diesem Sabbat seufzt er oft. Er bleibt über dem Alten stehen. Einem Mann, der schon so lange gebrochen war, dass sich niemand mehr genau erinnern konnte, wie lange es wirklich her war, dass er zum Teich der Hoffnung gekommen ist. Die Kleidung des Alten zeigt nicht mehr die bunten Farben seines Heimatortes. Sie sind schon längst ausgebleicht. Sein Kleid hat die Farben des braunen und grauen Bethesda übernommen. Er ist ein Bewohner Bethesdas geworden. Er kniet nieder. Sandalen und Knie tief in den Staub gedrückt. Die Hände ausgestreckt. Er berührt den Arm des Alten. So, als ob der Schöpfer Adam die Hand reicht, um ihm den Lebensodem dann in die Nase einzublasen, als er Adam aus dem Staub der Erde erweckt. Als ich aufblicke, liegt die Hand Jesu auf dem faltigen Gesicht des alten Mannes und die andere Hand berührt seine zerbrochene Schulter. Und dann wandern sie zu dieser Kleidung, die in einem Fetzen vom Leib hängt. Er hält ihn fest. Dieser Moment, als er ihm tief in die Augen schaut, versucht seinen Blick gefangen zu nehmen, freizulassen und die Frage stellt, willst du gesund werden? 38 Jahre krank. Woran liegt's? Wir wissen es nicht. War es eine Verletzung? Krankheit? Von Geburt an? Eine Behinderung? Hat er es mit 18 bei einem Unfall zugezogen? Wir wissen nur, er ist mindestens 38 Jahre alt. Älter als der, der vor ihm steht. Er ist ein lebender Toter. Ein armes, physisches Wrack. Und nach diesen Jahren, glaube ich, ist auch ein psychisches Wrack. Worauf sich der Kranke verlassen hat, hat ihn hilflos im Stich gelassen. Bethesda? Kein Haus der Gnade. 38 Jahre krank. So lange war Israel in der Wüste. Ihr müsst die Zeit am Sinai und die Vorbereitungen zur Landnahme abziehen. 38 Jahre, er ist ein Symbol für das kranke Israel in jenen Tagen. 38 Jahre, ein Symbol für jeden Menschen, auch für mich. Ich liege in meinen Sünden, bis Jesus kommt. Hey, wir müssen zugeben, dass wir diesem Gelähmten gleichen. Gelähmte können nicht wohin gehen, Gelähmte können nicht arbeiten, Gelähmte können nicht durch die Gegend laufen. Auch wir können das nicht. Wir sind in Sünde gefangen. Würden wir uns befreien wollen, wir müssten einen Stabhochsprung auf den Mond machen. Und das geht nicht. Wir haben nicht das Zeug dazu zu gehen. Wir sind Gelähmte. Er ist ein Beispiel für uns. Wenn es um Heilung unseres geistlichen Zustandes geht, hätten wir keine Chance. Wir würden ewig warten. Wir alle sind geistlich-psychische Wracks gewesen, bevor er kam. Unsere einzige Hoffnung ist, dass der Gott aus dem Tempel heraustritt und in unser Lazarett kommt. Aber das ist das, was Gott tut. Er kommt nicht wegen den Gesunden. Er kommt wegen der Kranken, um sie zu heilen. Er ergreift die Initiative, er macht den ersten Schritt. Das ist typisch Jesus. Als er zu dem Alten ging, ging er doch an vielen Gelähmten vorbei. An vielen anderen. an Blinden, an Lahmen, an Ausgezehrten, die zahlreich dort lagen. Warum hat er sie nicht geheilt? Er hätte seine heilende Kraft gerne eingesetzt, um jeden Kranken gesund zu machen, schreibt Ellen White im Sieg der Liebe. Aber es war Sabbat. Wie bitteschön? Können wir das nochmal lesen? Er hätte gerne die Leute geheilt, aber es war Sabbat. Ja, konnte er denn am Sabbat nicht heilen? Was ist das Problem am Sabbat, dass man nicht heilen kann? War er gebunden? Musste Gott ruhen am Sabbat, wie die Menschen auch ruhen von ihren Werken? Kann Gott sein Werk denn nicht am Sabbat tun? Nein, es lag nicht am Gott natürlich. Nicht Gott war das Problem am Sabbat. Unzählige Menschen strömten in den Tempel, um Gottesdienst zu feiern. Jesus wusste, dass solch eine Heilungstat die Feindseligkeit der jüdischen Führer ihm gegenüber so sehr erregen würde, dass sein Wirken ein vorzeitiges Ende fände. Da gab es wichtige, einflussreiche Personen, die verhinderten, dass Jesus am Sabbat das tun konnte, was er wirklich wollte. Ich bin entsetzt. Gott gebe es, dass das heute am Sabbat nicht der Fall ist. Dass Gott nicht das tun kann, was er am Sabbat tun will. Und trotz dieser Gefahr unterstreicht Jesus die Bedeutung des Sabbats. Er heilt zumindest einen an diesem Sabbat. Und er sucht sich ihn aus. Warum heilt er diesen einen? War es, weil er ein Symbol für Israel sein sollte? Wollte er den Leuten etwas zeigen, dass er der Wahre ist, der Israel errettet? War es, weil er schon so lange krank war? War es, weil er verzweifelt war? War es, weil er am Rande des Todes stand? Ellen White sagt das so. Die ständigen Versuche, dieses eine Ziel zu erreichen. Was war dieses eine Ziel des Mannes? Es war der Teich. Das bewegte Wasser. Wenn es sich denn einmal bewegen würde. Die vergeblichen Versuche, seine Angst und die stets wiederkehrenden Enttäuschungen raubten ihm die letzte Kraft. Er war am Ende. Der Gelähmte war nicht nur kurz davor aufzugeben, er hat aufgegeben. Und Jesus weiß. Er weiß um alle, die da liegen, und er wählt ihn. Wie heißt das bei euch in Johannes Kapitel 5, Vers 6? Als Jesus den liegen sah und wusste, so sollte es lauten. Luther und Schlachter sind meines Erachtens nicht die beste Übersetzung. Die sagen vernahm und erfuhr, weil man denkt, es musste er jemanden Jesus ins Ohr flüstern. Ach übrigens, der Mann da, der liegt schon 38 Jahre lang krank. Och wirklich? Oh jetzt, wo ich das weiß, jetzt weiß ich, was ich tun soll. Nein, die Elberfelder an dieser Stelle ist etwas besser. Und er wusste. Das ist das Thema oder eins der Themen des Johannesevangeliums. Lest es mal durch und streicht euch an, wie oft Jesus etwas weiß. Er weiß, was in den Menschen ist. Sind es die religiösen Führer? Ist es ein Nikodemus? Ist es eine samaritanische Frau? Jesus weiß, und das wird so gesagt, weil er weiß, für Johannes ist er deshalb Gott. Denn nur Gott weiß, was im Menschen ist. Wenn Jesus alles weiß, dann weiß er auch, wie es um diesen Mann steht. Dann weiß er, wie er unseren Glauben stärken kann. Dann weiß er, wie es um unser Inneres steht, welche Enttäuschungen du mit dir führst. Dann weiß er, wie wir am besten von ihm lernen können. Dann weiß er, was er uns zuflüstern will. Dann weiß er, wo wir die Probleme haben und er weiß, wie es Heilung gibt. Jesus weiß. Und weil er weiß, stellt er ihm diese ganz persönliche Frage: Willst du gesund werden? Was für eine seltsame Frage. Willst du gesund werden? Warum um alles in der Welt fragt Jesus, willst du gesund werden? Ist doch logisch, dass der Kranke sagen wird, aber ja, natürlich will ich gesund werden. Ist das eine Herausforderung? Ist das eine Art Test, die er da hat? Willst du wirklich gesund? Willst du überhaupt gesund werden? Oder willst du krank bleiben? Willst du wirklich vorwärts gehen? Willst du das Bisherige zurücklassen? Willst du eine neue Arbeit finden? Willst du nüchtern werden? Willst du zahlungsfähig werden? Willst du gebildet werden? Willst du, dass es dir besser geht? Willst du in Form kommen? Willst du die Vergangenheit loslassen? Willst du über deine Herkunft und all das, was dich belastet, hinauswachsen? Willst du gehen? Willst du wirklich geheilt werden? In den Evangelien ist ja das das Problem. Entweder erkennen wir nicht, dass wir krank sind, oder wir wollen nicht gesund werden. Das ist oft das Problem der Menschen. Aber möchte nicht jeder Kranke gesund werden? Die Reaktion des Mannes lässt mich noch einmal neu überdenken. Es ist ein bisschen farblos, kommt einem vor, so ohne Glauben, so absolut hoffnungslos. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich zum Teich bringt. Warum sagt er nicht ein herzhaftes Ja, ich will? Und ich ertappe mich dabei, dass ich doch rasch bin, diesen armen Alten zu verurteilen. Was für ein dummer Mensch. Aber Leute, er weiß ja nicht, er weiß noch nicht. Noch einmal. Er weiß nicht, wer vor ihm steht. Wüsste er, wer vor ihm steht, dann würde er dem, der ihn fragt, willst du gesund werden, bitten, dass er ihm lebendiges Wasser gäbe. Bewegtes Wasser. Das hätte Jesus ihm sagen können auf seine Antwort hin. Er hat es gerade ein Kapitel vorher schon mal gesagt, so ähnlich. Herr, ich habe keinen Menschen. Wer will ihm das auch verübeln? 38 Jahre, da findet man sich ab damit. Ich habe einen Freund, der erinnert mich in unregelmäßigen Abständen daran, dass er für mich betet, dass mein Ohr wieder hören würde. Hey, das sind nicht 38 Jahre, es sind 4,5 und ein bisschen mehr Jahre. Und ich habe mich daran gewöhnt. Ich bete nicht mehr um Heilung. Aber mein Freund tut's. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Dass der jemand ist, der glaubt, es gibt Hoffnung. Aber was ist, wenn du glaubst? Es gibt keine Hoffnung. Er blamiert die anderen. Ich habe keine Unterstützung. Na wirklich? Will dir niemand helfen? Keiner war da für dich? 38 Jahre lang? Du hast es nicht geschafft, an den Rand des Pools zu kommen und dann im richtigen Moment reinzufallen? Ja, nein, ging nicht. Herr, ich habe keinen Menschen. Ach, wenn man das Johannesevangelium liest, dann klingen manche Sätze doppeldeutig. Na ja, klar, er hat keinen Menschen, aber er hat einen, der ist ja auch nicht wirklich nur Mensch. Er hat diesen Mensch, der Gott ist. Einen hat er, weiß es nur noch nicht. Er fokussiert sich auf den Teich da unten. Er schaut nach unten. Er schaut nicht hinauf. Hör auf, den Pool anzustarren, will ich ihm zurufen. Schau nicht weiter nach unten. Schau dorthin, wo Hilfe herkommt. Das Leben fühlt sich festgefahren an. Keine Fortschritte, Stagnation. Wenn man mit den gleichen Ermutigungen kämpft wie einem Jahrzehnt davor.
wenn man mit den gleichen Ängsten kämpft wie vor einem Jahr, wenn du in diesem Jahr immer noch mit demselben zu schaffen hast wie im letzten Jahr, die gleichen Macken, die gleichen unebenen Gewohnheiten, dann hast du Bethesda zu deiner ständigen Postadresse gemacht. Dann lebst du dort. Dann bist du ein Bürger Bethesdas geworden. Steh auf, geh. Welches ist denn dein Teich von Bethesda? Etwas, auf das du dich verlässt, das du anstarrst, wo du glaubst, da ist Leben drin. Und hey, ich meine jetzt nicht das Handy. Was ist dein Rettungsanker? Was meint ihr, wie es aussieht, wenn wir aufhören, unsere Hoffnung auf Dinge, auf Menschen zu setzen, die uns letztlich enttäuschen, und stattdessen unsere Hoffnung auf den einen zu richten, der dem Mann gerade in die Augen schaut? Wenn das bei dir der Fall ist, dass du in einer Sackgasse dich befindest, hör auf Jesu Worte. Nein, ich nehme dich nicht mit ins Wasser. Ich bin das Wasser. Nein, Bethesda heilt dich nicht. Ich heile dich. Steh auf. Die Stimme des Schöpfers war von durchdringender Energie. Steh auf. Nimm deine Matte und geh. Steig nicht hinab zum Pool. Steh auf. Steh auf, wie der Vater die Leute auferstehen lässt. Kapitel 5, 21, von den Toten. Werde lebendig und geh. Dasselbe griechische Wort natürlich. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Steh auf. Geh. Jesu Wort ist so gut wie seine Berührung. Und das ist heute noch so. Nimm deine Palmblättermatte und geh. Mach einen glatten Schnitt. Du brauchst die hier nicht mehr. Das ist nicht mehr dein Ort zum Übernachten. Brich mit der Vergangenheit. Zeig, dass Bethesda nicht mehr dein Platz ist. Brich mit Bethesda. Setz deine Hoffnung auf ihn. Geh. Ein weiteres Paradewort im Johannesevangelium. Gehen ist oft mit Nachfolge verbunden. Und was tut dieser kranke Mann? Weißt du, woher er die Kraft zum Glauben hatte? Da flackerte etwas auf in seinen Augen. Er hat den angeschaut, der ihm das sagt. Und plötzlich entzündet sich ein Funke in ihm. Man kann es sehen. Man kann es sehen, wie sein Auge beginnt zu leuchten. Nicht nur sein Auge, es breitet sich von dort aus in seinen ganzen Körper. Vielleicht knackt es hier und da. Vielleicht wird ein krummes Bein ein Stück gerade. Und er merkt, wie Energie durch ihn fließt. Die nicht vom Teich und nicht von ihm selber kommt, sondern von dem, der ihn anschaut. Und er weiß, jetzt kann ich aufstehen. Jetzt gehe ich. Kein Podest mehr für ihn. Kein Aufwachen und Einschlafen im selben Chaos. Das Bethesda deines Lebens muss nicht für immer deine Landschaft sein. Steh auf. Werde aktiv. Gott ist ein Gott der Vorwärtsbewegung. Schreib einen Brief. Bewirb dich um eine Stelle. Wende dich an einen Berater. Hol Hilfe. Steh auf. Nimm deine Matte. Mach einen sauberen Bruch mit vergangenen Dingen. Vielleicht faule Trink- und Essgewohnheiten. Zeit, die du in Schundzeug wegsteckst. Hör auf, mit schlechten Leuten abzuhängen. Lass den Freund, der dir nicht gut tut. Setz Pornofilter ein. Geh zu dem, dessen Nähe dir zu schaffen macht. Hör auf, schlecht über Leute zu reden. Und geh los. Schnür die Stiefel. Richte dich auf, mach dich auf den Weg, es kann dir nur Gutes passieren. Weil der, der es zu dir sagt, steh auf, nur Gutes im Sinn hat. Ach, ich wünschte, wir würden das tun. Ich wünschte, wir würden Jesus beim Wort nehmen. Wenn er sagt, dass er uns vergeben hat, dann lasst uns die Schuld abladen. Wenn er sagt, dass wir wertvoll sind, dann lasst uns ihm einfach glauben. Wenn er sagt, dass wir ewig leben werden, dann lasst uns die Angst begraben. Wenn er sagt, dass für uns gesorgt ist, dann sollen wir aufhören, uns zu sorgen. Wenn er sagt, steh auf, dann stehen wir auf.
Vielleicht möchtest du heute an diesem Sabbatvormittag Gott auch so eine Frage stellen.
Frag ihn, was kann ich heute tun, damit ich mich in die richtige Richtung bewege?
Und frag ihn so lange, bis du seine Antwort hörst. Und wenn du sie hörst, tu's. Viele Jahre der Gewohnheit sind kein Grund, auf Jesu Wort hin nicht Neues zu beginnen.
Ja, der Mann erlebte noch eine zweite Heilung in Kapitel 5, 13 und 14, ist vielleicht sogar die wichtigere. Er wusste nicht, wer es war. Kann man sich das vorstellen? Der Mann heilt ihn und er weiß nicht, wer er ist. Und deswegen sucht ihn Jesus noch einmal auf. Wie war das Prinzip? Jesus ergreift die Initiative. Und er kommt zu ihm und sagt ihm, hey,
der Alte bleibt stehen. Vielleicht hat er in seiner Hand noch ein kleines Opferschälchen mit Mehl, in der anderen einen Käfig mit zwei Tauben. Vielleicht wollte er Dank opfern und um Vergebung bitten. Und als er diesen Mann sieht, entfällt ihm das. Das Mehl wird verstreut, die Schilfstangen gehen auf, die Tauben flattern davon, sie leben. Und Jesus sagt zu ihm, sei vorsichtig. Lass dich durch nichts davon abhalten, die Liebe Gottes zu feiern. Denn diejenigen, die sich von ihm trennen, denen ergeht es schlimmer, als es dir zuvor je ergangen ist. Geh weiter. Keine Stagnation, kein Stehenbleiben. Geh mit Jesus. Und da lächelte er, weil er jetzt weiß, wer ihn geheilt hat. Zwei Lächeln. Und der Sabbat ist wieder ein Tag, wie er sein sollte.
Das war Geschichte 1. Geschichte 2 ist kürzer. Das ist die Ein-Minuten-Geschichte.
Und was, wenn Jesus nicht zu dir gekommen ist? Hast du jemals eine große Chance verpasst?
Haben schon mal andere etwas Gutes erfahren, du aber nicht? Hattest du schon einmal das Gefühl, dass Gott so vielen Menschen begegnet ist und ihnen geholfen hat und an dir ist er vorbeigegangen?
Dann sprich mit dem Gelähmten. Nein, nicht mit dem von Bethesda, sondern mit dem Gelähmten an der schönen Pforte. Ein paar hundert Meter weiter, 2, 3 Jahre später.
Sprich mit ihm, denn er wurde nicht von Jesus geheilt. Vielleicht war er der letzte Gelähmte in Jerusalem.
Jerusalem. Beide Geschichten spielen in Jerusalem. 4 Steinwürfe voneinander entfernt, wenn man so weit werfen kann, wie mein Sohn.
Wer weiß, vielleicht war er einer von den vielen am Teich Bethesda an jenem Sabbatmorgen. Vielleicht kannten sich die beiden Gelähmten. Vielleicht ist er dem begegnet, der geheilt worden ist. Und wie hat sich dann das Gespräch abgespielt? Hey, du kannst gehen. Ja, Jesus hat mich geheilt. Wo ist er?
Ja, das letzte Mal habe ich ihn im Tempel gesehen und davor war am Teich Bethesda.
Da muss ich hin. Und dann ging er hin und nichts. Gar nichts. Was muss in dem Mann vorgegangen sein? Hat er sich gefreut über die Heilung seines anderen Gelähmten? Oder hatte er Verlangen danach auch geheilt zu werden? Vielleicht beides, vielleicht fing er an, Jesus zu suchen, überall, und er fand ihn nicht. Leute, mindestens zweimal hat Jesus in Jerusalem fast alle geheilt. Tempelreinigung 1, Tempelreinigung 2. Einmal steht sogar in der Bibel, dass er die Blinden sehen machte, die Lahmen konnten laufen und die Kinder jubeln darüber, weil er sie heil gemacht hat. Jesus heilte alle, die gerade da waren. Jesus machte den Tempel zu dem, was er wirklich sein sollte. Er machte auch den Sabbat zu dem, was er sein sollte. Und aus irgendeinem Grund war unser Freund nicht dabei. Der Gelähmte an der schönen Pforte. Aus irgendeinem Grund verpasste er die vielen Gelegenheiten zur Heilung. Nicht, weil er nicht wollte. Nicht, weil er nicht wusste. Das ist ja das Tragische. Die Evangelien berichten von Menschen, die zu Jesus kamen und sie wurden geheilt. Sie berichten von Menschen, wo andere Leute um Hilfe bei Jesus baten und sie wurden geheilt. Sie berichten von Menschen, zu denen Jesus kam und sie wurden geheilt. Unser Freund gehörte zu keiner dieser drei Gruppen. Weder konnte er zu Jesus gehen, noch haben andere für ihn gebetet, noch ist Jesus zu ihm gekommen. Sein Fall war eine einsame, verzweifelte, erfolglose Suche. Haben wir irgendwas falsch dargestellt in dieser Geschichte gerade? Dieser unglückliche Mann hatte schon lange gewünscht, Jesus zu sehen und von ihm geheilt zu werden. Aber er war praktisch hilflos und er wohnte weit weg vom Wirkungsbereich des großen Arztes. Was für eine Tragik. Und dann stellt euch vor, und dann nimmt er einen letzten verzweifelten Versuch. Ellen White beschreibt es so. Schließlich hatten ihn einige Freunde auf sein Bitten hin an die Pforte des Tempels getragen. Und dort musste er erfahren, dass der, auf den er seine Hoffnungen gesetzt hatte, auf grausame Weise umgekommen ist. Sein Herz brach. Jetzt war es aus. Für immer. Die Chance auf Leben verpasst. Was für eine Trauer durchzog ihn. Tränen flossen. Schreie. Nein! 40 Jahre war er unfähig zu gehen. Er war genauso lange krank wie der Alte am Teich Bethesda. Apostelgeschichte, Kapitel 4. Dort könnt ihr es nachlesen, wie alt er war. Die Geschichte ist in Kapitel 3. Und dort in Kapitel 4 heißt es, Vers 22, der Mensch war über 40 Jahre alt, als etwas geschah. Das heißt, zur Zeit, als Jesus den Gelähmten am Teich Bethesda heilte, war er etwa 38 Jahre alt. Und wir wissen aus Kapitel 3, Vers 2, dass er lahm war von Mutterleib an. 38 Jahre lang gelähmt. Jesus hat ihn nicht geheilt. Und die Jahre gehen weiter. Inzwischen über 40. Ist das Ende der Fahnenstange? Er hatte nur noch einen Wunsch. Kapitel 3, Vers 2. Bringt mich an die schöne Pforte des Tempels. Ich will einfach nur überleben. Betteln für immer und ewig. Und dann kommt jemand vorbei. Zwei Leute. Einer von der die Geschichte vom Teich Bethesda aufschreibt. Und als sie da hineingehen wollen, da hält er seine schrumpelige Hand aus. Bitte, gib mir etwas für heute. Der Moment könnte dramatischer nicht sein. Ich weiß nicht, in dem Moment waren Petrus und Johannes nicht sie selbst.
In dem Moment floss der Heilige Geist in solchem Maße durch sie, dass sie wussten, was sie sagen mussten. In dem Moment waren sie Jesu Hände, Füße und noch viel besser Jesu Mund. Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Ich habe nichts von dem, was du erwartest. Ich bin hier, um dich an deinen Traum zu erinnern. Ich bin gekommen, um dir zu geben, wonach du gesucht hast. Ich bringe dir etwas von Jesus von Nazareth. Im Namen von diesem Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Wie bitte? Im Namen von Jesus? Der ist doch tot. Der ist doch gestorben. Im Namen Jesus, von dem ich die ganze Zeit gehofft habe, dass er was tut. Und jetzt kommst du und sagst das. Aber da spürt ihr es schon. Da spürt ihr es schon, dass dies der Moment ist, in dem er Jesus begegnet, obwohl zwei andere vor ihm stehen. Versteht ihr, was da passiert? Er weiß, es ist Jesus. Und mit diesen Worten fasst er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten. Seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof. Ich weiß gar nicht, ob er da überhaupt Zutritt hatte vorher. Und immerfort lief er hin und lief er her. Er konnte gar nicht aufhören zu laufen. Spürt ihr die überfließende Freude, den Jubel in seinem Herzen, den Jubel in seinen Beinen? Jesus hat mich geheilt. Johannes, Petrus, ihr beide seid Jesus Christus für mich geworden. Ihr habt ihn mir nahegebracht. Ich kann rennen, ich kann springen, ich kann jubeln. Ich fasse es nicht. Heilung, liebe Freunde, ist für alle da. Ich kenne deine Lebenssituation nicht. Vielleicht nur von einigen von euch. Vielleicht wurdest du schon vor langer Zeit in Bethesda geheilt. Vielleicht hat dich Jesus dort gefunden und dich sofort geheilt. Juble, freu dich. Vielleicht musste Jesus dir nachgehen, weil du weit weg warst. Vielleicht hat jemand anders dich zu Jesus gebracht. Gute Freunde haben Jesus gebeten, dich heil zu machen. Aber vielleicht geht es dir jetzt wie diesem Freund an der schönen Pforte. Zerplatzte Träume am Eingang des Tempels, im Saal des Gottesdienstes, verzweifelt, verlassen, im Herzen einsam. Du sitzt hier und fühlst dich von Gott vergessen. Der letzte Gelähmte in Jerusalem. Wenn du dich so fühlst, sagt uns die zweite Geschichte. Deine Geschichte ist noch nicht vorbei. Gottes Wege sind unergründlich, unbegreifbar, unerreichbar. Aber er hat Wege. Wenn wir es am wenigsten erwarten, mag ein Gesandter Gottes zu uns kommen und mag uns etwas sagen, das sich für uns anhört wie: Steh auf und geh. Im Namen von Jesus von Nazareth kann jemand zu dir sprechen. Verzweifle nicht. Ach, und ja, für alle Geheilten noch ein Wort. Jeden Tag begegnen wir Menschen wie dem Gelähmten. Ausgestoßen, am Eingang oder eben hier sitzend, hoffnungslos und desillusioniert. Jeden Tag können wir sie sehen. Sie mögen sich von Gott vergessen fühlen
Unsere Mission ist die gleiche wie die von Petrus und Johannes. Das ist die höchste Mission überhaupt. Solche Menschen an das Versprechen Jesu zu erinnern: Ich bin gekommen, um die Kranken gesund zu machen, um die Verlorenen zu finden. Erinnere die Menschen daran. Sag ihnen, dass ihre innersten Sehnsüchte durch diesen Mann erfüllt werden. Sei du Jesus für sie. Damit sie dann auch eines Tages im Tempel des Allerhöchsten herumspringen, jubeln und schreien und gar nicht aufhören können, hin und her zu laufen, um alles zu sehen, was es dort gibt, und Jesus zu danken. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.